Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Leben 1900. Der Podcast hatte eine kleine Pause, es tut mir wahnsinnig leid, wir sind umgezogen von einem größeren Haus in eine mehr oder weniger kleine Notwohnung, nennen wir das mal. Unsere Sachen waren überall verteilt, mein Kopf war voll, es mussten noch zwei Geburtstage nebenbei organisiert werden. Ostern musste ich vorbereiten. Ja, ich war in der Zeit auch nicht fliegen. Fliegen ist immer so eine gute Chance, dann doch mal den Kopf frei zu bekommen, weil man um sich herum nicht den Haushalt hat. Jetzt ist das alles organisiert, fertig erledigt. Ich sitze in Hongkong, ich bin tatsächlich fliegen. Ich habe die Sachen mitgenommen. Lass uns eine neue Folge zusammen aufnehmen. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende mit dabei und wir sprechen ganz entspannt über Ostern. Ostern ist ein super schönes, altes, traditionelles Fest, hatte 1900 auch schon einige Traditionen. Was hat sich geändert? Was ist gleich geblieben? Was gibt es überhaupt für Traditionen? Bleibt gerne mit dabei. Ich esse die ganze Zeit nebenbei Nüsse. Das muss ich jetzt als allererstes mal einstellen. Nüsse machen mir persönlich jedenfalls eine sehr kratzige Stimme. Also Ostern, das beginnt schon mit dem Datum. Das ist einfach eine schöne traditionelle Sache, warum, wann Ostern überhaupt ist. Im Gegensatz zu Weihnachten, was ja immer am 24.12. ist, ist Ostern ja. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich das richtig sage. Es ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. So, ist das nicht schön? Es ist eine Regel aus dem Jahr 325 nach Christus. Sehr traditionell, sehr alt. Wann war dieses Jahr, wann wird der erste Vollmond sein nach dem Frühlingsanfang? Frühlingsanfang am 21. März, wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob es nicht der 20. Springt das nicht immer? Naja, also der 20. oder der 21. März, der erste Vollmond danach ist der 2. April und der Sonntag danach ist dann Ostersonntag. Wusstet ihr, das habe ich in der Recherche, wann überhaupt die Vollmonde 2026 sind, gelesen mehrfach. Ich habe es dann direkt mehrfach gelesen, weil ich ganz erstaunt darüber war, dass jeder Vollmond einen Namen hat. Ja, hat jeder Vollmond einen besonderen Namen. Das ist in diesem Fall der Ostermond. Der Name ist nicht ganz so her, wo man denkt, wo kommt der eigentlich her? Ihr müsst euch mal, wenn euch das interessiert, spaßeshalber die anderen Mondnamen angucken für 2026 oder für jedes andere Jahr. Also, das ist das Osterdatum. Und ich selber bin ja aus dem Westen von Deutschland, wenn man das so sagen kann, aus dem Rheinland, vor vielen Jahren in den Norden von Deutschland gezogen. Und da ist es schon einen großen Unterschied hat es da für mich gegeben, und zwar die Fastenzeit. Kam ich aus einem sehr katholisch geprägten Raum, in der es natürlich die Fastenzeit gibt und damals auch gab. 40 Tage vor Ostern ist Aschermittwoch. Und damit beginnt im Rheinland oder für die gläubigen Christen eine sehr entbehrungsreiche Zeit, die Fastenzeit. Und in Norddeutschland, da ist das überhaupt gar nicht so ein Begriff. Also erstens mal ist dieser Aschermittwoch gar nicht so ein Ding. Und dann hat da auch kaum jemand etwas von Fastenzeit gehört. Ich habe da spaßeshalber ab und zu mal nachgefragt. Und dann wird das sehr belächelt. Nichtsdestotrotz gibt es in Norddeutschland und in allen Ecken, in denen die Fastenzeit nicht diese wahnsinnige Gewichtung hat, trotzdem die Passionszeit, die Zeit vor Ostern. Und die Passionszeit und die Fastenzeit haben einen wesentlichen gemeinsamen Punkt. Eben, dass man sich besinnt, auf das Wesentliche, dass man vielleicht verzichtet, dass man über das Leben nachdenkt und sich auf Ostern vorbereitet. Im Gutshaus selber hatte die Fastenzeit auch so an sich keine Gewichtung. Was dann aber sehr wichtig geworden ist, ist die Karwoche. Und die Karwoche ist in Gesamtdeutschland, wenn man denn im kirchlichen Sinne an das Thema rantritt, immer sehr wichtig und bereitet einen auf das Osterfest vor, wenn man denn möchte. Und daher rührt auch schon eine ganz wesentliche Tradition, gar nicht aus der Karwoche, sondern eben aus dieser Passions- bzw. Fastenzeit, und zwar die Eier. So sind die Eier unter anderem ins Osterfest reingekommen, weil man eben im sehr katholischen Sinne auf tierische Produkte verzichtet innerhalb dieser 40 Tage, die Hühner aber trotzdem natürlich weiter die Eier legen und man diese irgendwie haltbar machen wollte. Und dann hat man sie einfach gekocht. Und dann hatte man nur am Osterfest ziemlich viele gekochte Eier. Und was sollte man jetzt nur damit anfangen? Man hat sie angefangen zu verschenken. Dass die Eier gefärbt wurden, das lag dann sehr nahe, da man sie als Geschenk verschönern wollte. Man hat sie im sehr ursprünglichen Ostern rot gefärbt, um an das Blut Jesu zu erinnern. Und schnell ist daraus aber eine Tradition geworden, sie doch schöner zu gestalten als einfach nur rot. Mit dem Rot ist aber noch was anderes verbunden. Da kräte ich jetzt direkt mal zwischen. Und zwar gab es in Deutschland nicht immer schon den Osterhasen. Und ich bleibe jetzt in dieser gesamten Podcast-Folge auch bei den deutschen Traditionen, sonst artet es, glaube ich, aus. Sondern es gab auch mal den Osterfuchs. Es gibt auch den Osterhahn bzw. verschiedene Ostervögel, die Eier bringen. Aber weit verbreitet war doch der Osterfuchs. Denn sowohl Fuchs als auch Hase, die ja in vielen verschiedenen Geschichten sehr nah beieinander stehen, fangen am Ende des Winters an, so verzweifelt Nahrung zu suchen, dass sie sich den menschlichen Behausungsstätten nähern und dort Nahrung suchen und immer wieder gesehen werden, aber natürlich schnell verschwinden, denn sie haben ja an sich Angst vor dem Menschen. Daher kam dieses Geheimnisvolle, gerade um Ostern rum, wo nochmal der letzte Schnee kommt, wo die Tiere dann in den Dörfern nach Essen gesucht haben. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden, dass man eine heimliche Ostereiersuche oder Eierversteckerei daraus gemacht hat. Und der Osterfuchs, der hat sich nicht so etabliert und das ist vielleicht auch so ein bisschen wie die Geschichte vom Weihnachtsmann, dass das Marketing und die Werbung da einen sehr großen Einfluss hatten und sich der Osterhase, der süße kleine Hase, einfach viel besser verkaufen ließ. Um 1900 rum hatte sich schon deutlich der Hase etabliert. Man hat dort sehr gerne Osterkarten verschickt, Ostergrüße in Form von Karten und auf denen gab es die verschiedensten Osterhasenabbildungen um diese Zeit schon. Also da war der Osterfuchs schon weit in die Vergessenheit gerückt. Und um vom Fuchs nochmal kurz auf die Eierfärberei zurückzukommen. Also im Gutshaus haben wir meiner Erinnerung nach auch Eier gefärbt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann kurz erzählt. Mit natürlichen Gemüsesorten nenne ich das jetzt mal, beziehungsweise mit natürlichen Gewächsen. Rote Beete, Holunder, Kamille, Safran, Spinat, Zwiebeln, das sind ja so die Dinge, die einem einfallen, wenn man irgendeinen farbstarken Sud erzeugen möchte. Verzieren konnte man die Eier damals mit Gardinenspitze, mit verschiedenen Blüten oder Blättern, indem man es mit einem Faden umwickelt hat oder einer Kordel. Das waren so die Möglichkeiten, Muster und Farbe an das Ei zu bekommen. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, für alle von euch, die vielleicht schon mal selber Eier gefärbt haben, eigentlich sind alle Eierfarben, die man so deutschlandweit kaufen kann, von der Firma Heidmann. Das ist sehr bemerkenswert. Und diese Firma ist 1884 gegründet worden und hat relativ schnell Eierfarbe hergestellt. Generell waren die Gebrüder Heidmann eine Firma, die Hausfärbemittel hergestellt haben. Das heißt auch Farben zum Färben von Stoff. Dass man Eier viel brillanter färben konnte als mit natürlichen Materialien, haben sie relativ schnell sehr populär auf dem Markt verkaufen können, eben bunte Eierfarben, ein richtiges Blau, ein richtiges Gelb, ein richtiges Rot und sind damit sehr erfolgreich gewesen. Heute ist die Firma zusammen mit der Firma der Gebrüder Braun, die hat Hausfärberei-Farben verkauft und die Firma gibt es heute noch, auch wenn sich das Produktfeld etwas verlagert hat, denn die Hausfärberei ist doch sehr zurückgegangen. Natürlich kann man in Drogeriemärkten noch Farben kaufen, um seine Stoffe selber zu färben, aber das Angebot an fertig gefärbten Stoffen ist doch enorm und da ist das natürlich nicht mehr so ein Zweig. Wobei, da muss ich mal ganz kurz was ganz anderes einwerfen. Das haben mir oft meine Senioren bei meinem Erzählkreis schon erzählt, dass man eben alles selbst gefärbt hat in der Zeit zwischen, sagen wir, vor dem Zweiten Weltkrieg und in den ersten Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch noch ganz extrem, weil man eben nichts hatte. Dass vor allen Dingen weiße Stoffe für Kinderkleider, aber auch natürlich für Erwachsenenkleider umgefärbt wurden, dass man eigentlich alle Stoffe benutzt hat, um daraus Kleider zu nähen, zum Beispiel auch Flaggenstoffe. Und ich hatte mal einen ganz, ganz lieben Brieffreund, ich glaube auch das habe ich schon mal kurz erwähnt, dessen Beruf es war, Armeekleidung umzufärben. Also das war doch noch ein großes Feld, sagen wir bis 1950. Da fing ja dann an, dass man alles kaufen konnte und dass auch vor allen Dingen die finanziellen Mittel da waren. Also die Eifärberei ist für mich sehr nostalgisch, denn die Firma Heidmann beherrscht da doch den Markt. Und wann immer ich jedes Jahr Produkte dieser Firma kaufe, hat man selbst an der Verpackung oft das Gefühl, dass es sich um ein nostalgisches Produkt handelt. Also jetzt hatte man in der Passionszeit bzw. in der Fastenzeit nun die Eier gesammelt und die gegen Ende dieser Zeit auch noch festlich verziert und gefärbt. Jetzt sind wir in der Karwoche angelangt. Die Karwoche beginnt am Palmsonntag. Der Palmsonntag ist der Sonntag vor Ostersonntag. Und jetzt folgt kurz eine christliche Erklärung. Am Palmsonntag ist Jesus nach Jerusalem eingeritten auf einem Esel. Das war so ein bisschen das Zeichen dafür, dass er in Frieden kommt. Und das ist quasi der Beginn dieser Leidenswoche von Jesus, der ja an Ostern aufersteht und davor ja versterben muss. So, ich kenne das übrigens so, dass an Palmsonntag hier in Deutschland keine Palmzweige da sind. Man hat übrigens dem Jesus den Weg mit Palmzweigen gelegt, da kommt das so ein bisschen her, sondern dass man Buchsbaumzweige nimmt. Aber in anderen Teilen von Deutschland hat man, glaube ich, auch Haselnuss- und Weidenzweige genommen. Und dann gibt es noch die Tradition in den katholisch geprägteren Gegenden, dass man diese eben aufbewahrt bis zum nächsten Aschermittwoch und dort verbrennt. Und das ist dann die Asche für den Aschermittwoch. So einmal der kirchliche Hintergrund dafür. Ja, Palmsonntag und dann beginnt eben nur die Karwoche. Der erste bedeutende Tag dieser Karwoche und eben die Ostertradition ist dann der Gründonnerstag. An Gründonnerstag trifft Jesus seine Freunde zum letzten Abendmahl und wird dann danach verraten. Das ist dann der Beginn seiner Verhaftung und im Prinzip der Urteilung, dass er gekreuzigt wird und dann so zu Tode kommt. Ich muss einmal das leider christlich erklären, weil das ist ja ein christliches Fest. Also, des Gründonnerstagstraditionen sind in Deutschland auch sehr ähnlich, und zwar dieses letzte Abendmahl beziehungsweise die Agapefeier. Agapefeier bedeutet Liebesmahl. Es ist ein gemeinsames Essen, um die Gemeinschaft zu stärken, kann an jedem Tag durchgeführt werden, ist eben traditionell, aber ganz gerne am Gründonnerstag wird es gefeiert, um an das letzte Abendmahl von Jesus zu erinnern. Eine sehr schöne Tradition, die mancherorts wirklich auch schon sehr alt ist und die es auch um 1900 schon gab, indem man sich zusammensetzt und nach verschiedenen Ritualen dieses Mahl vollzieht. Ich kenne das mit sehr strengen Ritualen, dass der Gemeindevorsteher einen Text verliest, dass genau vorgegeben wird, in welcher Reihenfolge Bitterkräuter, Fleisch und Wein konsumiert wird. Das kann aber auch ganz offen sein, da können auch ganz andere Sachen verzehrt werden. Also generell bedeutet es, dass man eben als Gemeinde sich nochmal zusammensetzt. So, und dann kommt der Karfreitag. An den Karfreitag erinnere ich mich vor allen Dingen im Gutshaus sehr gut, denn da hat der Gutsherr in seiner morgendlichen Ansprache gesagt, dass an diesem Tag weder gelaufen noch gelacht wird und dass nur aller notwendigsten Arbeiten zu erledigen sind. Ich weiß auch noch genau, dass ich damals ganz schön aufgeatmet habe und gedacht habe, das wird ja ein entspannter Tag, aber als Hausmädchen sind so ziemlich alle Arbeiten die notwendigsten Arbeiten und es hat sich im Prinzip nicht von einem normalen Tag unterschieden. Aber dieses, dass nicht gelaufen und nicht gelacht wird, das habe ich doch in sehr großer Erinnerung. Denn der Karfreitag ist eben nun der Tag, an dem Jesus gekreuzigt und daraufhin eben dann verstirbt. Dieser Karfreitag ist heute noch in Deutschland ja mit einem Party- und Tanzverbot belegt, was definitiv aus dieser sehr christlichen Tradition noch herrührt. Es ist in Deutschland immer noch ein Feiertag, an dem nicht gearbeitet wird und das sogar in Hamburg, wo es überhaupt gar keine Osterferien gibt. Nein, das hat damit wenig zu tun, aber es ist ein deutschlandweit ein Feiertag und ein Tag, der eben besinnen soll. Vor dem anstehenden Osterfest. In der klassischen kirchlichen Bedeutung der traurigste Tag, an dem bis zur Mitternachtsstunde dem Leiden Christi gedacht wird, sozusagen. Dann kommt der Ostersamstag, gefolgt vom Ostersonntag. Und da gibt es wiederum eine etwas in Vergessenheit geratene Tradition. Und zwar, dass eben an diesem Karfreitag die Kirchenglocken ausgestellt werden, um diesem Gedenken nochmal mehr Ausdruck zu verleihen. Es spielt auch keine Orgel zum Beispiel. Und dann wird, da es ja keine Glocken gibt und dabei ja trotzdem die vor allen Dingen im Leben um 1900 rum, die Glocken ein sehr wichtiger Indikator für die Menschen waren, wie spät es eigentlich war, wird geklappert. Das heißt, vor allen Dingen Kinder gehen mit selbstgebauten Klappern durchs Dorf um die Uhrzeiten, in denen eigentlich die Glocken geschlagen hätten. Da kann ich mich als Kind auch noch sehr gut dran erinnern, dass wir das so gemacht haben. Mancherorts wurden dann auch Sprüche gerufen. Heute habe ich das nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt an Norddeutschland liegt oder daran, dass einfach diese Traditionen etwas in Vergessenheit geraten sind. Dass die Glocken ein wichtiger Bestandteil sind, um zu wissen, wie spät es ist, daran kann ich mich als Kind noch sehr gut erinnern. Ich musste nämlich immer mit dem Glockenschlag um 18 Uhr zum Abendessen nach Hause kommen. Auch im Gutshaus, wo man ja eben keine Armbanduhr besaß und höchstens in, ja, wie war das denn eigentlich? Ich wollte gerade sagen, und höchstens in der Leutestube, das war die Stube, wo das Gesinde zum Mittag gegessen hat, eine Uhr hing. Das glaube ich aber auch nicht, dass da eine Uhr hing. Die Ulrike und ich hatten ja einen Wecker, weil wir als erstes aufstehen mussten. Das war also eine Uhr. Natürlich gab es in verschiedenen Räumen bei den Herrschaften Uhren. Gab es aber sonst im Gesindekeller noch Uhren? Ich weiß es nicht. Also, dass Läuten an sich ein sehr wichtiger Bestandteil, um sich im Tag so zurechtzufinden. Und die Glocken wurden eben ausgestellt während der Osterzeit. Und wer sich daran, während der Zeit zwischen dem Sterben von Christi und der Auferstehung, und wer sich an die Liebe von Ulrike zur Musik erinnert, wie sie gelitten hat, dass sie keine Musik hören konnte, der versteht vielleicht auch nochmal ein bisschen besser, was das für eine Bedeutung hatte, wenn keine Orgel gespielt hat. Das war wirklich sehr still und stumm und auch traurig. Und so sollte es auch sein. Jetzt sind wir beim Ostersonntag angelangt, dem Tag, an dem Ostern gefeiert. In den Morgenstunden von dem Ostersamstag auf den Ostersonntag gibt es schon eine Tradition, wo ich gerne mal wissen würde, wie viele von euch die eigentlich noch kennen. Die war in vielen Teilen in Deutschland sehr verbreitet, heute glaube ich nur noch sehr wenig, und zwar das Wasserholen. In diesen Morgenstunden mussten von jungen Mädchen aus fließenden Gewässern schweigend Wasser geholt werden, um sich damit dann zu Hause zu waschen. Das sollte Schönheit bringen, um das Vieh zu segnen, um es einfach nur zu Hause aufzubewahren. Dabei durfte eben nicht gesprochen werden. Wenn man von Jungs geärgert wurde und die haben einen dann erschrocken oder so, oder man hat doch dabei gesprochen, dann war das sogenannte Plapperwasser, und das hat dann nicht mehr Schönheit und Gesundheit gebracht. So, das sind die frühen Morgenstunden des Ostersonntages. Dann gibt es da natürlich die Ostereiersuche, von dem Fuchs oder dem Hasen versteckt. Bunte Eier, Schokoeier, da habe ich jetzt gerade im Erzählkreis meine Damen und Herren gefragt, ob sie sich schon immer an Schokoeier erinnern konnten oder an in Zellophan verpackte Eier. Und sie haben gesagt, ja, auf jeden Fall, die gab es schon immer, wann sie, soweit sie denken können. Und eine Dame dort, die in ihren Sätzen oft, da ist oft eine Demenz erkennbar, die springen ja so von Thema zu Thema, und deswegen freue ich mich immer so, wenn von ihr irgendwie was kommt, was dann auch wirklich zu der Frage passt. Und sie hat nämlich so ganz trocken gesagt, und unterm Rhabarberblatt war immer eins. Also sie kann sich noch sehr gut erinnern, wie sie auch eben Schokoeier gesucht hat. Und historisch kann man sagen, dass die in bunten Folien eingepackten Schokoeier so ziemlich genau 1900, 1905 auf den Markt kamen und von da an auch sehr erfolgreich wurden, weil nämlich Cadbury ein Verfahren entwickelt hatte, Schokolade in Form zu pressen, beziehungsweise überhaupt Milchschokolade herzustellen, die dann deutlich bezahlbarer war als die Schokoladen mit den sehr hohen Kakaoanteilen. Und die Erfindung des Schokoladeneis an sich ist sehr deutsch, wobei sie auch manchmal Frankreich oder beiden Ländern zugeordnet wird, waren das sehr, sehr teure Eier und dann mit der industriellen Milchschokolade auch der breiten Masse zu zugänglich, und das hat sich dann sehr schnell etabliert. So, das Schokoei und der Easter Egg Hunt, der ja wirklich in vielen, vielen Ländern vertreten ist, ist der eine Teil des Osterfestes. Und dann gibt es natürlich traditionelle Speisen, das Osterlamm, was wieder an das Christliche anlehnt, das gebacken wird als Kuchen oder eben tatsächlich als Fleisch gegessen wird, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass die Lämmer genau um diese Zeit geboren werden, um Ostern, dass generell all diese Symbole, auch das Ei für die Fruchtbarkeit, für das Dasein, für die Entstehung, für das Leben galt, und das ja eben der tiefste Sinn dieses Osterfestes ist. Und dann verschiedene Gebäcke in Form von Hefezöpfen, Osterbrot oder was da regional sonst noch für Gebäcke üblich sind. Und dass es Hefegebäcke sind, das führt uns wieder zurück auf den grünen Donnerstag und das wiederum auf eine jüdische Interpretation dieses Festes, auf das Pascha-Mahl bzw. Pessach-Fest. Und da ist nämlich nur ungesäuertes Brot, wird da nur gegessen, weil man daran erinnert, dass das jüdische Volk befreit wurde aus der ägyptischen Sklaverei und da sehr schnell fliehen musste und das Brot hatte keine Zeit zu gehen und blieb deshalb flach. Und jetzt hatte man eben da nur ungesäuertes Brot, und jetzt ist aber Ostern und die Auferstehung und ein freudiges Fest, und dann wird wieder Hefeteig benutzt als Zeichen, dass man wieder sich die Zeit nehmen konnte, das Gebäck richtig zuzubereiten. So, sehr lange Herleitung, aber da kommt so ein bisschen dieser Hefezopf her, den ihr vielerorts an Ostern neben dem Osterlamm gebacken. Das Osterlamm einfach nur eine Alternative zum tatsächlichen Osterlamm. Wer kennt denn den Osterspaziergang? Auch der hat lange Traditionen. Ich persönlich kenne den Mai-Spaziergang, aber es gibt noch eine andere Sache, die zum Mai-Feiertag sehr ähnlich ist wie zum Ostersonntag. Das ist nämlich, dass ich das Mai-Feuer kenne. vielerorts aber das Osterfeuer gefeiert wird. Und so gibt es eben auch vielerorts den Osterspaziergang. Da geht man durch die Natur gerne schon mit den ersten Frühlingsstrahlen und steckt zum Beispiel Palmzweige von der vergangenen Woche Palmsonntag an die Felder als Zeichen für eine gute oder als Hoffnung, dass man eine gute Ernte haben wird in diesem Sommer. Ihr erinnert euch an die Podcast-Folge, wie wichtig der Sommer um 1900 war. Und eben als Zeichen, dass eine neue Ära beginnt. Jetzt kommt der Frühling, jetzt werden wir wieder ernten, wir werden wieder unsere Speisekammern voll machen. Und jetzt beginnt mit der Auferstehung Christi nicht nur das Himmelreich, das ihr haltet mich nicht für verrückt, aber so ähnlich sind ungefähr die Herleitungen, sondern jetzt beginnt der Frühling und damit wieder die Zeit der Ernte und somit eine Zeit, in der kein Hunger gelitten werden muss. Eine gute Zeit also, alles in allem. Jetzt lasst uns noch mal kurz zum Osterfeuer zurückkommen. Wo kommt dieses Osterfeuer her? Das Osterfeuer hängt zusammen mit der Osterkerze. Wer schon mal an Ostern in der Kirche war, erinnert sich vielleicht, dass es eine neue Osterkerze gibt an Ostern. Die Osterkerze wird immer genutzt, von Ostern bis Ostern. Das ist die Kerze, wo ganz oft das Kreuz Jesu abgebildet ist mit den Nägeln, mit denen er dort angeschlagen wurde. Oft werden auch in der Osternacht diese Nägel erst angebracht. Das ist sehr traditionell. Es gibt natürlich auch Kirchen, die sind da ein bisschen moderner und dann sind da vielleicht auch andere Motive drauf. Ja, die Osterkerze steht also für die Auferstehung, für das Licht der Welt. Und oft ist es damit verbunden, dass ein Feuer vorher gesegnet wird oder beziehungsweise, dass die Osterkerze an dem Feuer dann entzündet wird. Dieses Feuer ist aber sehr umstritten, denn das ist oft mit einem Volksfest verbunden gewesen. Man kann um das Feuer tanzen. Es gibt mancherorts auch den Brauch, dass man es überspringen muss. Und wenn man das nicht schafft und hinfällt, dann stirbt man noch im gleichen Jahr. Und da gibt es sicher noch ganz viele andere Mythen, die sich um dieses Feuer ranken. Das Feuer ist auch vielerorts mal verboten worden, zum Beispiel im rheinischen Raum, weswegen ich es vielleicht auch gar nicht kenne, denn man hat gesagt, oh, nee, so ein Osterfeuer, wo sich die Gemeinde trifft und dann wird darum rumgetanzt und so, da entsteht viel zu viel Unfug und viel zu viele unchristliche Dinge passieren, da hat man das dann verboten. Dann hat sich das aber wieder durchgesetzt in manchen Gegenden. In manchen Gegenden ist es auch einfach nie verboten worden. Also zusammenfassend, ein Osterfeuer kommt so ein bisschen darin aus der Geschichte, dass das Licht, das Kerzenlicht eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass es immer für Jesus steht, für das Licht der Welt und für etwas Positives. Da kommt das Feuer her und vielerorts wird das eben noch gefeiert als kleines Volksfest, als freudiges Fest, als Zusammenkommen. Ihr seht, dieses ganze Osterfest ist eigentlich sehr komplex. Es hängt vieles zusammen, es kehrt vieles wieder im Jahresverlauf und viele Traditionen sind so ineinander verwoben. Ich hoffe, ich habe hier in dieser Folge nichts Falsches erzählt, denn mein theologisches Wissen ist, ich sag mal, nicht in Stein gemeißelt. Schreibt mir gerne, wenn da wirklich was grundlegend falsch war. Ich habe versucht, das mit bestem Wissen und Gewissen wiederzugeben, auch verständlich wiederzugeben, dass eine kleine Rundum-Tradition verständlich wird. Und hoffe für alle, die sich vielleicht inhaltlich noch gar nicht so viel mit Ostern befasst haben, dass ihr jetzt so ein bisschen wisst, woher das eigentlich alles kommt. Ich wünsche euch ein tolles Osterfest, vielleicht mit selbstbemalten Eiern. Denkt an die Firma Heidmann, wenn ihr da vielleicht mal ein bisschen retro unterwegs sein wollt. Guckt euch die Verpackung an. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, alles Gute.